Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
Du denkst dir, boah, das, was ich gerade hier als Party mache, ist dieser Trauma für mich gewesen damals. Und es kann beides gleichzeitig sein. Man nennt das dann eher G oder halt Liquid Ecstasy, hört sich ja voll schön an. Und dann kommt jemand und sagt so, hey, wusstest du eigentlich, es sind K.O.-Tropfen.
Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusien und Elena Erbenich. Folge 2. The Invisible Drug.
Wenn es mein Geburtstag ist, sage ich immer allen, hey, es ist mein Geburtstag. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zur ersten Gruppe gegangen, die ich gesehen habe, die an der Bar stand, und habe gesagt, hey Leute, es ist mein Geburtstag, kann ich mit euch abhängen? Und die so, ja, na klar, erste Sache, einen Sekt gekauft mit so einem Eimer, alles drum und dran. Und ich habe mich richtig gefreut. Und ich habe eigentlich habe ich genau einen Mann angesprochen mit dieser Gruppe, und der war mir so sympathisch, weil er so schwul gewirkt hat. Wir haben dann sofort miteinander getanzt und es war irgendwie eine schöne Stimmung.
Hi, mein Name ist Jasna und ich führe euch jetzt durch diesen Podcast. Wäre ich eine Kriminelle auf der Suche nach dem perfekten K.O.-Tropfen, dann müssten sie folgende Kriterien erfüllen. Sie wären billig und leicht zu beschaffen. Sie sollten im Idealfall geschmacklos sein, schnell sedierend wirken und erotisierend. Das Opfer sollte wehrlos bleiben und sich anschließend an nichts erinnern können. Außerdem sollten sie im Körper des Opfers nicht nachweisbar sein. Würde ich jetzt genau danach suchen, hätte ich keine Probleme, genau das auch zu finden. München 2018. Ronja.
Und dann kam dieser Sekt und dann habe ich ein paar Schlücke von diesem Sekt getrunken nach dem Anstoßen. Und dann dreht sich dieser Mann um und will mich küssen. Und war ich so, hey, irgendwie habe ich diesen Mann anders eingeschätzt, als es ist. Und dann bin ich gegangen. Deswegen, wegen diesem Kussversuch, weil ich auch einen Freund hatte, bla bla bla. Und ich drehe mich um und das ist eigentlich das Letzte, was ich weiß.
Ronja kommt im Krankenhaus zu Bewusstsein. Sie weiß nicht, was passiert ist. Sie steht auf und wird entlassen, ohne dass ihr jemand sagt, wie sie dort gelandet ist. Sie weiß nicht, wo ihre Sachen sind. Ihre Jacke ist auch weg. Auf der Straße kommt sie mit einem Geflüchteten ins Gespräch, der ihr seinen Mantel leiht. Ronja glaubt fast, sie wäre in mehreren Krankenhäusern gewesen. Also geht sie gemeinsam mit dem jungen Mann noch einmal zurück und fragt nach, was mit ihr passiert ist. Da bekommt sie die schockierende Information. Sie wurde bewusstlos von Bauarbeitern auf einer Baustelle gefunden.
Wo ich das gehört habe, musste ich sofort anfangen zu weinen. Also das war schrecklich, das zu hören. Sofort kam mir dieses Bild von mir selbst auf dem Boden, ohnmächtig. Und so kann man sich ja sich selber eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe nichts zusammengestellt, gar keine Stücke, nur dieses Bild von mir selbst da gehabt. Und es war schrecklich.
Ronja hat ihren Täter nie angezeigt. Das ist verständlich, denn sie war 18 und hier völlig auf sich allein gestellt. Sie ist gerade nach Deutschland gekommen. Ihre Familie ist noch in Brasilien. Niemand hat sie darauf hingewiesen, sie beraten oder unterstützt. Sich in einem fremden Land an die Autoritäten zu wenden, ist bestimmt auch gar nicht so einfach. Man kann sich vorstellen, dass es vielen so geht wie Ronja. Wie vielen, wissen wir nicht. Ronja ist Teil einer unbestimmten Menge an Fällen, der sogenannten Dunkelziffer. Jahre später probiert Ronja im Club die Droge GBL aus. Als sie GBL nimmt, weiß sie nicht, dass das K.O.-Tropfen sind.
Also GBL wird heutzutage sehr, sehr oft als Partydroge genommen. Und es ist auch eine sehr gefährliche Droge, weil man sie auch sehr, sehr leicht überdosieren kann. Und es sterben ganz viele Menschen in Clubs und so weiter. Es wird so häufig benutzt, weil es eine billige Droge ist. Und man nennt es G oder Liquid Ecstasy, also viel schöner.
Okay, GBL, GBL, Liquid Ecstasy, was sind denn dann K.O.-Tropfen? Dr. Sven Hartwig arbeitet als Toxikologe und hilft mir hier weiter.
Es gibt keine Begriffsbestimmung. K.O.-Tropfen subsumiert eine ganz große Menge an im weitesten psychotropen Substanzen. Das fängt beim Alkohol an, das geht über Schlafmittel, das endet beim sogenannten Liquid Ecstasy. Also es ist eine ganz heterogene Gruppe an Substanzen, denen aber allen gemein ist, dass sie entweder eine Person sedieren, gewollt oder ungewollt, oder eine Erinnerungslücke hervorrufen, oder aber die Person, das Opfer, handlungsunfähig machen.
Gut, die Definition von K.O.-Tropfen ist natürlich erstmal, dass jemanden K.O. gehen lassen. Das geht natürlich auch mit Alkohol. Und GBL, wie funktioniert das?
Das GHB selber ist ja eine körpereigene Substanz und hat dort auch seine regulären physiologischen Funktionen. Nur in höherer Dosis zugefügt, richtet es mehr an, als dem Körper lieb ist. Und das GHB gehört zu den eher sedierend wirkenden Substanzen. Das heißt, es wirkt so ähnlich wie Alkohol oder wie Opiate, also wie Heroin zum Beispiel.
GHB? Ich dachte, es heißt GBL.
Also man kann sogenannte Vorläufersubstanzen aufnehmen. Das eine ist das GBL, das ist sehr verbreitet, das Gamma-Butyrolakton. Und das andere wäre das 1,4-Butantiol. Das sind die Vorläufersubstanzen, die ganz einfach im Körper innerhalb von Sekunden umgesetzt werden zu GHB.
Okay, also GBL nehme ich ein oder es wird mir verabreicht. Und das wird dann in meinem Körper zu GHB. Aber was passiert dann?
Also wenn wir jetzt über das GHB reden, ist das wieder ganz stark abhängig von der aufgenommenen Dosis. Und es gibt die Fälle, in denen sofort ein Knockout einsetzt, also die Leute sofort das Bewusstsein verlieren, innerhalb weniger Minuten, die Muskeln kraftlos werden, also sich auch nicht mehr aktiv bewegen können. Und dann gibt es die milderen Formen, die in der Regel gerade bei Sexualdelikten angestrebt werden. Das klingt jetzt albern, aber aus der Täterperspektive gesprochen. Und hier kommt es über einen Mehrminütchen, unter Umständen sogar wenige Stunden betragenen Zustand, an den sich das Opfer später gar nicht mehr erinnern kann, dem es aber noch zu Aktionen fähig ist oder tatsächlich Hilfe braucht. Das sind dann also schon intoxikierte Personen, die vielleicht einen unsicheren Gang haben, so wirken, als würden sie torkeln. Also wir kommen schon wieder in die Nähe der Alkoholwirkung.
Und wie kann ich herausfinden, ob ich GBL verabreicht bekommen habe?
Etwa nach einer halben Stunde ist die in den Körper aufgenommene Menge schon wieder abgebaut. Es hat keine spezifischen Abbauprodukte, sodass man auch nicht nach denen gucken könnte. So machen wir es bei anderen Drogen. Das geht sehr gut bei Kokain, bei Heroin. Aber beim GHB geht es eben nicht, sodass das Nachweisfenster im Blut etwa 6 Stunden beträgt und im Urin vielleicht 12 Stunden. Natürlich stark davon abhängig, welche Menge ursprünglich aufgenommen wurde.
Also, das heißt, das GHB wird einfach sehr schnell unsichtbar. Dann bleiben nur die Symptome und die fehlende Erinnerung, die Hinweise auf so eine Substanz geben. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sven Hartwig weiß als Toxikologe mehr dazu.
Wenn es zu einer solchen Situation gekommen ist und man etwa 4 Wochen Zeit verstreichen lässt, lohnt es sich, eine Haarprobe zu entnehmen. Und in dem nachgewachsenen Segment kann man mit viel Glück die Substanz, für GHB gilt das nicht unbedingt, aber für andere Stoffe nachweisen.
Ja, man nimmt das mit einer Pipette und dann tut man das sich entweder im Drink reinmischen oder einfach im Mund. Und das ist die Pipette, weil es halt dann zum Dosieren, weil es ja ein sehr, sehr wichtiger Teil davon ist, die richtige Dosierung. Ich weiß nicht, ob man das auch anders nehmen kann, aber ich habe es zugenommen.
Wir reden in den Clubs von den sogenannten Tropfern. Sie sprachen eine Pipette an. Also das wird niedrig dosiert. Aber über Gewöhnungseffekte, die sich sehr schnell einschleichen, wie auch bei anderen Betäubungsmitteln, wird die täglich aufgenommene Dosis immer, immer höher. Also bis zum Vielfachen einer letalen Dosis für eine ungewohnte Person.
Ich habe erst erfahren, dass es dasselbe ist, nachdem ich es schon genommen hatte, später.
Ronja meint, dass Menschen oft wegen einer MPU, also um ihren Führerschein wiederzubekommen, GBL nehmen, weil bekannt ist, dass auf GBL nicht getestet wird. Aber natürlich wird es auch einfach so auf Partys konsumiert. Ronja ist sich aber auch bewusst, wie gefährlich das ist und genau darüber muss mehr gesprochen werden.
Es ist so gängig gerade, diese Droge. Und ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu reden und zu sagen so, hey Leute, hört einfach damit auf. Es ist einfach tödlich.
Es gibt ein Mischbild an Wirkung. Wenn man die grob zusammenfasst, sind es die sedierenden Eigenschaften, die das GHB oder das GBL gefährlich machen. Viele Vergiftungen enden in der Endstrecke einer Atemdepression. Das mag für diese Stoffe auch gelten. Durch die in der Intoxikation möglicherweise ausgelöste Übelkeit und Bewusstlosigkeit kann es zum Hochwürgen von Mageninhalt kommen. Dieser kann unkontrolliert eingeatmet werden. Das ist ein medizinischer Notfall und kann für sich allein schon zum Tode führen. Oder die Personen geraten im Rahmen der Bewusstlosigkeit oder der Beeinflussung des Bewegungsapparates in eine ungünstige Körperposition, in die die Atmung mechanisch behindert wird. Also auch da droht ein Erstickungstod.
Also der Tag, an dem das passiert ist, das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ich bin spät aufgestanden, habe nichts Besonderes gemacht und geplant war eben, dass ich zu einer Besprechung zu dem Kollegen fahre.
Wien 2017. Leonie. Die beiden besprechen Berufliches. Er bietet ihr ein Glas Wasser an. Plötzlich stellt der Kollege seltsame Fragen, die immer genauer und persönlicher werden.
Ich habe dem Dinge erzählt, die niemand gewusst hat, nicht mal die engsten Freunde. Und dann ist es abgerissen.
Danach nur noch Bruchstücke. Die Bilder sind so unangenehm, dass Leonie im Interview kurz die Worte fehlen.
Also ich habe dann gefragt, ja.
Wir haben ihr angeboten, alles, was sie möchte, zu überspringen oder eine Pause zu machen.
Also ich in anderen Worten jetzt gesagt, ob ich ihn oral befriedigen darf. Ja. Und dann bricht das wieder ab. Und die nächste Szene, die ich habe, ist in einem anderen Zimmer, wo es dunkel war und wo ich auf dem Boden gekniet bin und genau das gemacht habe. Und dann habe ich eine Szene im Kopf, wo ich auf einer schwarzen Couch liege. Ich weiß auch ganz genau, wie ich gelegen bin und mir in dem Moment nur gedacht habe, entweder mache ich auf oder ich schlafe ein. Und das war's. Und nur dann, wie ich wieder aufgewacht bin. Und erst einmal überhaupt kein Auskennen, was da jetzt eigentlich los ist. Einfach nur verdeckt und wollte einfach nur schnell weg und habe dann gesehen, wie spät es eigentlich war und wollte einfach nur noch weg. Und der war total entspannt und hat gesagt, ob er mich noch heimbringen soll. Und ich wollte einfach nur noch weg von dort.
Warum hat Leonie ihrem Täter von sich aus eine sexuelle Handlung angeboten? Hat GBL wirklich eine sexuell stimulierende Wirkung?
Das haben viele berauschende Mittel, letzten Endes sogar der Alkohol, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und beim GHB ist das zum Teil auch gewollt. Das ist noch viel stärker bei Psychostimulantien. Also GHB ist ja eher dämpfend, also Ecstasy zum Beispiel, was es auch als probates Mittel für Sexualstraftaten macht, ne, weil möglicherweise beim Opfer eine gewünschte Enthemmung eintritt.
Auch Dr. Michael Rath spricht über diese Wirkung von GBL. Er arbeitet als Psychiater in der Suchtmedizin und ist durch einen GBL-abhängigen Patienten auf den Stoff aufmerksam geworden.
Das Problem ist ja tatsächlich für eine Vergewaltigung unter GBL, ist es für das Opfer extrem schwer, diese Vergewaltigung anschließend nachzuweisen. Das hat zum einen damit zu tun, dass unter GBL, also wenn die Menge sozusagen nicht so, die Dosis nicht so hoch ist, ein enormes Bedürfnis nach körperlicher Nähe ausgelöst wird. Das heißt natürlich auch, dass dann das Opfer letztendlich sich relativ wenig gegen die Vergewaltigung wehrt, ja, sondern selber das Gefühl hat, ich möchte das ja.
Wie perfide ist das denn bitte? Wie kann ich dann noch selbstbewusst sagen, ich bin ein Opfer dieser Tat, bitte helft mir? Ist das nicht die Traumvorstellung eines Täters?
Es ist billig. Also ein Liter GBL, den man natürlich jetzt nicht so im Supermarkt kaufen kann, aber im Internet ist es relativ leicht, da dran zu kommen. Ein Liter GBL kostet etwa 70 Euro. Wenn ich nur einen Milliliter verwende, ja, dann sind wir gerade mal bei 7 Cent.
Es kann doch nicht sein, dass ich das einfach im Netz finden und bestellen kann.
Also in Deutschland war es schon mal kurzzeitig unter dem Betäubungsmittelgesetz, so 2003, wenn ich mich richtig erinnere. Die Formulierung war so, dass GHB unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt wurde und auch die entsprechenden Vorstufen. Es gab dann aber von Seiten der Industrie Bestrebungen, GBL aus der Betäubungsmittelverordnung wieder herauszunehmen. Und zwar mit der Begründung, dass GBL für die Industrie eine wichtige Grundstoffchemikalie ist.
Dr. Michael Rath versucht, GBL politisch zum Thema zu machen.
Also ein Vorschlag, den ich ja schon seit längerem auch mache, ist die Vergällung von GBL, was wiederum bedeuten würde, dass da ein extrem bitterer Geschmack dazu käme. Bei der Verwendung als K.O.-Tropfen wäre es natürlich auch ein Stück schwieriger, das Menschen unbemerkt beizubringen.
Und was spricht denn dann dagegen?
Wenn man zum Beispiel mit GBL Graffitis von Eisenbahnwaggons oder von Hauswänden entfernen möchte, und das geht mit GBL, dann ist es völlig egal, ob das dann noch bitter schmecken würde oder nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es Anwendungen von GBL in der Industrie gibt, zum Beispiel auch in der Medikamentenherstellung, wo natürlich eine solche Vergällung mit einem Bitterstoff ein Problem darstellen würde. Und mein Vorschlag ging dahin, unvergeltes GBL aber unter das Betäubungsmittelgesetz zu nehmen.
Ungefähr eine Woche später bin ich mit der ganzen Sache erst so rausgerückt. Ich wollte es einfach nur verdrängen. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe mir auch keine weiteren Gedanken gemacht, was passiert ist, woran ich mich erinnern konnte und was nicht. Sondern ich wollte einfach nicht darüber nachdenken. Nur natürlich verändert man sich dann. Also man merkt einem das an, dass man nicht mehr dasselbe ist. Und deswegen hat mein Mann dann darauf bestanden, dass ich jetzt endlich sagen soll, was los ist.
Leonie erzählt ihrem Mann, was passiert ist. Oder was sie glaubt, was ihr passiert ist, weil sie es selber gar nicht so richtig begreifen kann. Die beiden werden dann sogar zu einem Ermittlerteam und finden andere Frauen, die mit Leonies Täter in Kontakt waren. Für mich ist es sehr frustrierend, Leonies Geschichte zu hören und zu wissen, dass gegen den Stoff GBL nicht in aller Härte vorgegangen wird. Und genauso geht es auch Psychiater Dr. Michael Rath.
Diese Frustration habe ich ja auch erlebt. Also ich bin das erste Mal 2008 im Bundesgesundheitsministerium zu einer Anhörung gewesen bei der damaligen Drogenbeauftragten, wo speziell um GBL ging, und zwar auch insbesondere zunächst mal um diesen Aspekt der Verwendung als K.O.-Tropfen. Und ich hatte bei dieser Anhörung auch schon den Eindruck, dass da nicht nur der Aspekt der Gefahr eine Rolle spielt, sondern in gleicher Weise auch der Aspekt von wirtschaftlichen Interessen. Ich habe dann als 2011 eine neue Drogenbeauftragte im Amt war, auch da nochmal mich im Bundesgesundheitsministerium nochmal vorstellig gemacht. Letztendlich ist es aber so, man hört sich das an auf Seiten des Gesundheitsministeriums, und ich glaube, dann kommt schon noch immer nochmal die Rückfrage an diejenigen in den Ministerien, die auch also ein offeneres Ohr für die Bedürfnisse und für die Interessen der Politik haben. Kann man das machen? Dann kommt wahrscheinlich eher so eine Aussage von, nee, finden wir jetzt nicht gut. und dann lässt man es ein Stück weit im Sande verlaufen.
Auch Dr. Sven Hartwig weiß von den Problemen der Vergällung, also dem Versuch, der Substanz einen bitteren Geschmack beizumischen.
Die Beimengung von Bitterstoffen macht es nicht unbrauchbar für jedwedes Getränk, muss man auch sagen. Und das andere wären Farbwarnstoffe. Das wird nach meiner Kenntnis von der Industrie breitflächig aber abgelehnt. Ein Argument dagegen ist auch immer, dass möglicherweise das GBL, was missbräuchlich verwendet wird, gar keinen europäischen Ursprung hat. Das heißt, diese Regularien ja gar nicht greifen können.
Selbst wenn es im Ausland noch möglich ist, an GBL zu kommen oder die Richtlinien da anders sind, muss sich Deutschland trotzdem positionieren. Eine Vergällung zum Beispiel würde das Problem zwar nicht komplett beseitigen, es wäre aber zumindest schon mal ein Anfang. Ich finde, wir müssen alles, was in unserer Macht steht, tun, um dem Gebrauch von GBL irgendwie entgegenzuwirken. Und wenn es am Ende nur bedeutet, dass es für Täterinnen und Täter unwahrscheinlicher wird, diese Substanz einzusetzen. Wenn Betroffenen GBL, also K.O.-Tropfen, gegeben werden, erinnern sie sich an nichts. Das führt auch dazu, dass sie oft nicht den Weg zur Polizei finden. Man erinnert sich oft an gar nichts. Man kann sich nicht sicher sein, was passiert ist. Vermutet vielleicht nicht mal eine Straftat. In der nächsten Folge hören wir, was passiert, wenn man Anzeige erstattet und wie der Erstkontakt mit der Polizei abläuft.
Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panthersounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusian und Elena Erbenich. Regie: Carla Cristobal und Sylvain Crusian. Moderation: Jasna Fritzi Bauer. Sounddesign und Mischung: Hammer und Amboss. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.